Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen kommen aus Das ewige Leben. Den haben wir gerade in der Vorpremiere gesehen. Katharina ist da. Hallo Katharina.
Hi.
Hendrik ist da. Hallo Hendrik.
Hallöchen.
Wir stehen ja alle auf Josef Hader und wir stehen auch auf die Brenner-Romane von Wolf Haas und haben, glaube ich, alle schon ein paar oder viele oder alle gelesen. Hat einer von euch schon diesen Brenner gelesen, Das ewige Leben? Also war die Spannung noch gewährleistet?
Ich kannte auch keinen der Filme.
Also, du hast noch keinen Roman von Wolf Haas gelesen?
Nein, du hast ihn mir nur irgendwie alle mal so zum Teil ein bisschen übersetzt.
Also, dann können wir ja so ganz, ganz kurz erzählen, was überhaupt so passiert, worum es geht. Brenner glaubt, er hätte eine schlechte berufliche Phase, aber in Wirklichkeit ist er wohnsitzlos. Er ist am Ende, oder wie die Frau im Amt sagt, Susanna U-Boot. Ja. Keine Bankkarte mehr, gar nichts mehr. Aber dann erinnert er sich, dass da, wo er herkommt, in der Nähe von Graz, im Viertel von Graz, dass da ja noch sein Elternhaus steht. Und man denkt sich so, warum ist er nie mehr da gewesen? Und wir kriegen so Rückblenden, warum er nicht mehr da gewesen ist. Weil er hatte eine wilde Jugend als Polizeischüler und die holt ihn dann wieder ein. Katharina, wie hat er dir gefallen?
Also ich muss so ein bisschen Einschränkungen machen. Er hat mir insgesamt erstmal vorneweg gut gefallen. Aber es gibt Längen in dem Film. Also es gibt mehrere Verfolgungsjagden, die jetzt sicher für Menschen, die Verfolgungsjagden lieben, auch ganz schön sind. Da war mir ein bisschen langweilig. Es gibt für mich eine unerklärliche Wende zum Schluss, dass aus einem großen Misstrauen zwischen Brenner und seinem Erzfreund und Erzfeind plötzlich doch wieder ein Vertrauensverhältnis wird. Das habe ich nicht verstanden. Da frage ich euch einfach, ob ihr das verstanden habt. Und es gibt, finde ich, insgesamt so ein bisschen zu viel Redundanzen. Also Dinge, die man schon verstanden hat, werden nochmal erklärt. Das hält die Dynamik auf. Aber er fängt großartig an und im ersten Drittel hat er mich auch wirklich atemlos gefesselt. Wie gesagt, mit einigen Einschränkungen jetzt im Gesamten.
Ich finde, im ersten Drittel ist er ganz schön depressiv. Ja? Also er ist ja wirklich dann richtig, das Haus ist ja fürchterlich runtergekommen. Boah, es ist so, die ganze Kulisse ist so ganz fürchterlich. Und dann besucht er seinen Freund, der diesen gebrauchtwaren Trödelladen hat. Das ist auch nicht irgendwie lebensfroh.
Ja, am Anfang fühlt man wirklich mit allen Figuren mit. Also ist man wirklich ganz, war ich auch ganz ergriffen sozusagen von den Figuren. Und auch von der Geschichte, die man ja schon ahnte.
Ich persönlich fand es ja schön, als es da dann die Verfolgungsjagden ging und dann die Menschen anfangen, aufeinander zu schießen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand, dass der Film ja dann erst richtig losging. Hendrik, wie siehst du das?
Also ich habe ja das Bedürfnis, nach dem Film erstmal lange zu duschen und mir das Rauchen abzugewöhnen, das ich mir vor 20 Jahren schon abgewöhnt habe. Ich habe seit Jahren keinen Film gesehen, in dem derartig gequarzt worden ist. Oh doch, American Hustle, da wurde ähnlich viel gequarzt. Also er war schon ziemlich, wie würde möglicherweise ein Österreicher sagen, er war schon sehr kommod in seiner Geschwindigkeit. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich habe mich irgendwann von dem Gedanken verabschiedet, alles kapieren zu wollen. Insofern kann ich dir deine Frage leider überhaupt nicht erklären, weil ich mich von einigen Wendungen früher schon, ja, ich habe mich dann mitnehmen lassen, aber ich habe es nicht mehr wirklich groß hinterfragt. Ich habe auch rein akustisch nicht immer alles verstanden, muss ich zugeben.
Wir hätten ja beinahe unseren Übersetzer hier gehabt. Ja? Wir vermissen Peter, der eigentlich dabei sein wollte. Peter kommt aus Wien, der hätte nicht nur alles verstanden, der hätte in unseren Podcast jetzt auch noch so ein bisschen Schmäh reingebracht. Ja,
muttersprachliche Kompetenz. Bisschen, ja. Vielleicht können wir österreichische Untertitel für diesen Podcast.
Ja. Aber ja, was Katharina nicht verstanden hat, ist, dass aus einer Mordabsicht in so einer bestimmten Szene plötzlich die Mordabsicht verloren geht. Und ich glaube, dass...
Also von der Täterseite her verstehe ich, dass sich das wendet. Aber warum der Brenner ihm plötzlich über den Weg traut, Das frage ich mich, nachdem er in allen Szenen vorher quasi angstbesetzt die Flucht ergreift, hat er plötzlich so offensichtlich keine Lust mehr und das hat mir nicht richtig eingeleuchtet.
Das ist das Motiv. Der hat ins Bein Lust geschossen mehr. Bekommen, der hat keinen Bock mehr. Ihm mag nimmer. Also so.
Noch gesagt, er erklärt es ja sogar. Sehr redundant. Ja.
Und er ist ja von Anfang an derjenige, der einen schlechten Start hat und dann wird es immer schlimmer. Also er hat dann, man kann es ja sagen, irgendwann hat er eine Pistolenkugel im Kopf und auch um ihn herum.
Und verhandelt um sein Leben sozusagen, ja.
Genau. Ja. Er nachbart auch um sein Leben. Ja. Irgendwann ist dieser nette Nachbar eigentlich, der ihm nicht nur Strom gibt, sondern auch aus einer sehr, sehr brenzligen Situation rausholt. Was der Film nicht so hat, ist so der Schmiss. Du hast gesagt, er ist redundant, hat ein paar Längen, das ist richtig. Er hat nicht diesen gnadenlosen Schmiss vom Knochenmann, wo irgendwie eins aufs andere schlägt und wo man gar nicht mehr so hinterherkommt vor lauter Dynamik. Das ist das hier nicht so. Vielleicht liegt das auch daran, dass dein Fluchtfahrzeug irgendwie nur 2 PS hat.
Nee, ich finde eben, trotz all dieser Verfolgungsjagden fehlt es dem Film an Tempo. Das ist also gerade bei diesen ganzen, wir bewegen uns auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt, hat man das Gefühl, boah, das dauert aber hier. Ja, ich finde, auf dem letzten Drittel verliert er richtig an Fahrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch die Dramatik ist ja eigentlich irgendwann auch nicht mehr steigerungsfähig. Man wartet dann nur noch, dass es sich auflöst.
Aber es gibt so Highlights. Also Nora von Wallstetten als hübsche junge Ärztin, die sich dann entpuppt als eine der Töchter einer seiner Polizeischule-Mitkollegen und dann ganz tief in der Geschichte drin hängt, die fand ich absolut großartig.
Ich fand also das Drumherum großartig gedreht. Also allein schon dieses wirklich ekelhafte, versiffte, seit Jahrzehnten leerstehende Haus und dann auch trotzdem die liebevolle Art, wie es gezeigt und gefilmt wurde, wo es überall runterdripst und dann waren so bestimmte Aufnahmen, diese Katze, das hat mir extrem gut gefallen, dass die immer wieder mal so ein bisschen so als stumme Zeugin da in diesem Haus drumherum war. Eine der, finde ich, fantastischsten Kameraszenen war dieser Dialog in dem Damenklo, wo links so seine Zerrmaske die ganze Zeit mitredete in so einem schiefen Zerrspiegel. Ob das jetzt eine bewusste Anspielung da auf diese komischen Barockspiegel weiter vorne war, das weiß ich jetzt nicht. Also da wusste man offensichtlich handwerklich schon sehr genau, was man machte. Und das hat jetzt so diesen im tranigen und traurigen, schwelgenden Film schon sehr veredelt. Da ging es mir so ein bisschen wie mit diesem Taubenfilm neulich. Ne, eine Taube sitzt auf einem Ast und denkt über das Leben nach. Der war ja auch kameratechnisch und fotografisch höchstwertig, konsequent extrem düster und traurig und lebensversifft gedreht. Da hast du ja geschmeckt, wie es auf der Unterseite einer öffentlichen Toilette schmeckt. Das hast du ja gesehen. Und das war ja hier ganz genauso.
Aber der hat er großartig gemacht. Aber der hier war viel lustiger jetzt als die Taube.
Ja, er war auch, fand ich so, er hatte definitiv im Vergleich mit dem Taubenfilm wirklich Drive. Ja.
Was mir ganz, ganz gut gefallen hat, war die Atmosphäre, die Farben von den Rückblenden in die Kindheit.
Das war ganz toll koloriert. Also diese Bilder, Filmbilder aus den 70er Jahren, die waren großartig. Die waren auch so schön angeschnitten. Das wirkte alles wirklich auch nicht so Handkamera pseudomäßig, sondern wirklich authentisch. Ja, wirklich authentisch. Es war sehr schön gemacht.
Also für mich persönlich muss ich sagen, Harder ist immer großartig, Brenner ist immer eine großartige Figur und es gibt so verschiedene Aspekte. Das war jetzt der leidende Brenner. Also selbst für Brenners Verhältnisse war das der leidende Brenner. Er hat ja noch mehr Kopfschmerzen als in den anderen Filmen. Das ist also für die Freunde, die da sich auch suhlen möchten in dem Leid. Davon gibt es echt ganz viel.
Vielleicht doch eine Erklärung. Du hast doch noch eine Erklärung für den Filmtitel gesucht. Dann wäre es sozusagen der Kreuzweg zum ewigen Leben. Weil der arme Brenner taumelt ja wirklich von einer Verwüstung in die andere. Das ist ja schon so eine Art Kreuzweg, den er dann zurücklegt.
Wie sind denn die anderen Brenner-Filme im Vergleich dazu? Also ich kenne sie ja nun wirklich nicht. Es war jetzt mal eine Brenner-Erstzündung gewissermaßen.
Es passiert ein bisschen mehr, es gibt mehr Handlung. Er ist in den anderen, wenn ich mich richtig erinnere, auch mehr ermittelnd. Hier hat er viel zu viel Kopfschmerzen und viel zu viel Kugeln im Kopf, um noch tatsächlich zu ermitteln. Er stolpert ja praktisch nur so durch.
Er ist biografisch verwickelt. Normalerweise ist er ja eine Figur, die sozusagen auch ein Stück weit außerhalb der Handlung steht und die Handlung selber vorantreibt. Ne? Das ist schon ganz anders. Auch weniger Slapstick, auch weniger verbale Komik, viel weniger als beim Knochenmann, wo man ja über jeden dritten Satz eigentlich lachen muss.
Und es ist so, dass es völlig unvernünftig ist, sich irgendwie einzumischen und zu ermitteln. Und er es trotzdem irgendwie macht, ohne Rückendeckung und ohne Ahnung, wo er da wirklich reingerät. Aber immer mit dem Blick, den dann nur er hat. Also das ist in der Hinsicht ist tatsächlich so sein Rückblickfilm, sein Jugendfilm.
Wobei ein ganz schöner Kniff ist, dass das Einzige, was er nicht rauskriegt, ist ja tatsächlich, was er selber getan hat. Weil er da bis zum Schluss eine echte Lücke hat. Er kann sich eben nicht vorstellen, dass er sich selber in den Kopf geschossen hat, während wir als Zuschauer das ja gleich am Anfang gezeigt kriegen, dass es eben genau so war. Das ist eigentlich ganz schön, dass es zum Schluss auch nicht aufgelöst wird, sondern dass er mit diesem Glauben zurückbleibt, dass er kein Selbstmörder sei.
Ja, und dass er auch das gar nicht zulassen möchte, den Gedanken. Er kommt damit auch nicht so richtig gut zurecht mit dem Gedanken. Sondern Therapeutin, die möglicherweise sogar, das sage ich jetzt nicht, das wäre jetzt hart gespoilert, also auf jeden Fall sagt seine Therapeutin ja, dass er vielleicht so Kopfschmerzen hatte, dass er sich tatsächlich selbst angeschossen hat. Und er kommt mit dem Gedanken ja gar nicht zurecht. Bis zum Ende. Übrigens fand ich das Ende, wir sagen jetzt nicht, was passiert am Ende, aber ich fand es sehr versöhnlich.
Und dass er ihr noch definitiv ein Therapieangebot macht, nachdem er ihre Therapieangebote so vehement abgelehnt hat. Das ist ein ganz schöner Unterschluss.
Also ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, ich muss jetzt sofort alle anderen Teile sehen. Oder die Filme davor, oder ich kaufe mir jetzt mit Sicherheit nicht sofort die Krimis. Ich werde auch zu keinem österreichischen Filmfestival inspiriert hiervon verharren wollen, glaube ich. Es ist so ein Humor, den ich vorsichtig dosiert so alle 3 Jahre mal gucken kann. Aber das reicht dann auch.
Kein wirklich neuer, leidenschaftlicher Harder-Fan oder Brenner-Fan. Also aus Hendrik geworden.
Dafür, ja.
Gut. Wir bleiben aber Brenner- und Harder-Fans. Und Katharina, wie viele Punkte gibst du Brenner?
Ich gebe dem Hauptdarsteller 7 und insgesamt würde ich aber nur 6 geben.
Ich bin bei mittelentspannten 5.
Ich gebe ihm 8, allein schon wegen so viel Schmäh. Dankeschön. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.